die nimmt die Pille gerne ein. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Im Bundeskabinett ging es heute auch wieder um Änderungen in der Migrationspolitik. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Pädagogen an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viele unbezahlte Überstunden. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auf fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Aus Köln, Oliver Köhler.
Im Umkreis von 1 Kilometer um die Bomben herum müssen alle Gebäude geräumt werden. Betroffen sind da ein Krankenhaus, 2 Seniorenheime, fast 60 Hotels, Pensionen und eine Jugendherberge. Das Kölner Ordnungsamt muss wichtige Hauptverkehrsstraßen in der Innenstadt sperren. Betroffen sind auch Gleise der Deutschen Bahn. Im Regional- und im Fernverkehr muss die Bahn Züge umleiten. Der Bahnhof Köln-Deutz wird gesperrt. Die Deutsche Bahn hat bundesweit Zugausfälle und Verspätungen angekündigt. Die 3 amerikanischen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind Schwergewichte, 2 20-Zentner-Bomben und 1 mit 10 Zentnern.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Davor schwülwarm bis 27 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 20 Grad, Buch 23, Perleberg 18, Rüdersdorf 24 Grad. Morgen ist es teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei Höchstwerten von 23 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ihr Mann im Ohr, Stefan Oschwart, schönen guten Tag. Auf der U-Bahn-Linie 3 in der Berliner City West hakt es seit letztem Freitag. Die Linie nach Krummelanke ist weiter unterbrochen. Zwischen Wittenbergplatz und Spichernstraße gibt's Schienenersatzverkehr. Grund ist ein Tunnelschaden. Und den schaut sich unsere Reporterin Annette Miersch am Bahnhof Spichernstraße an. Annette, ist vom Übel was zu sehen?
Also für mich ist das so ein bisschen Haschen nach dem Wind. Hier ungefähr 100, 200 Meter entfernt vom U-Bahnhof in der Spichernstraße. Da gibt's gleich mehrere Baustellen und Absperrgitter am Straßenrand. Welche jetzt für den Schaden verantwortlich ist, das lässt sich ohne Experten schlecht sagen. Die Spichernstraße, die ist wegen des Schadens an der Tunneldecke auf dem Abschnitt hier einseitig gesperrt. Unter uns verläuft der U-Bahn-Schacht und ich muss sagen, still ruht der See. Keine Bauarbeiter oder Schadensermittler der BVG sind zugange. Gestern waren sie's. Der Grund für den Tunnelschaden, der hat sich bei einigen Berlinern rumgesprochen.
Ja, unerlaubte Bauarbeiten, also nicht genehmigte Bauarbeiten und wahrscheinlich keine Fachkräfte zugange.
Was halten Sie davon?
Gar nichts. Das ist typisch für Berlin.
Wenn man das so sieht, überall Absperrung, Absperrung und es bewegt sich nichts. Keine Hose im Geschäft dort, die Arbeiten erledigen. Und das dauert und dauert und dauert.
Ja, und dieses Pärchen aus Wilmersdorf, das nimmt's mit Humor. Die BVG, die hat nun die Bestätigung, dass unerlaubte Bauarbeiten einer Fremdfirma die Ursache waren. Nun muss ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden. Und da sehe ich hier direkt vor mir schon ein orangefarbenes Baufahrzeug mit schwerem Meißel. Der allerdings liegt still auf dem Asphalt. Das Fahrzeug ist unbemannt. Das dauert wohl noch eine Weile. Also gibt's Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Wir sind jetzt vom Rüdesheimer Platz eigentlich zum Potsdamer Platz.
Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir brauchen. Wir sind morgen nochmal unterwegs.
Um 1 Uhr ins Lunchkonzert in die Philharmonie und morgen Abend zu den Berliner Philharmonikern.
Deswegen probieren wir das heute als Testfahrt auch, deswegen vom zeitlichen Rahmen.
Ja, und einfach zu finden war die Haltestelle für diese beiden nicht. Keine Ausschilderung, recht verwirrend auf der großen Kreuzung, meinen manche. Andere haben kein Problem.
Ich muss zum Heidelberger Platz und nur um meinen Schlüssel abzuholen von meinem Vater. Also ich bin eigentlich gar nicht von hier und wusste auch nicht, dass es hier so einen Tunnelschaden gibt.
Haben Sie denn den Ersatzverkehr gut gefunden?
Ja, schon, würde ich sagen. Also ich habe es hier unten gesehen, dass man nicht einsteigen sollte und konnte mich schon denken, dass hier Ersatzverkehr gerade stattfindet.
Ja, vielleicht noch zur Orientierung. Der Ersatzverkehr, der fährt an der gleichen Haltestelle, wo auch der Nachtbus Richtung Wittenbergplatz losfährt. Und die Streckensperrung, die soll hier noch mindestens bis nächste Woche dauern, so die BVG.
Unser Serviceangebot von Reporterin Annette Miersch, vielen Dank. Sie war am U-Bahnhof Spichernstraße. Aktuell sind ja die Temperaturen noch angenehm, aber der Sommer steht ja auch erst vor der Tür und damit kann es auch wieder extreme Hitze geben, vor der man sich schützen muss. Und wie? Darum geht's heute und zwar beim bundesweiten Hitzeaktionstag. Gängige Tipps bei großer Hitze, klar, Schatten oder kühle Räume aufsuchen, viel Wasser trinken, aber was, wenn es diesen kühlen Raum gar nicht gibt? Kein Freibad, kein klimatisiertes Einkaufszentrum. So ist das zum Beispiel in Koschen in Brandenburg im Landkreis Oder-Spree. Dort wurde 2019 mit 38,6 Grad ein Hitzerekord gemessen. Wie bereitet sich der Ort auf den möglicherweise sehr heißen Sommer in diesem Jahr vor? RBB24-Reporterin Helena Dehler hat sich in Koschen umgeschaut und umgehört.
In Koschen leben etwas mehr als 300 Menschen. Links und rechts von der Hauptstraße durch das Dorf stehen Einfamilienhäuser. Es gibt einen Bahnhof, einen Sportplatz. Das war es dann auch schon. Dieser Junitag vor 6 Jahren, als hier der bundesweite Hitzerekord gemessen wurde, hat sich in die Erinnerung der Koschener eingebrannt. So wie bei Carola Kaluza.
Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja, was soll man denn sagen? Das war wirklich furchtbar. Man konnte sich ja nirgends mehr verdrücken. Selbst im Schatten hat man ja gebraten.
Schattenplätze gibt es hier nur wenige. Ein paar Bäume stehen neben dem Sportplatz. Wenn es hier richtig heiß wird, erklärt Bürgermeisterin Manuela Musig, dann wirkt das Dorf Koschen wie ausgestorben.
Da sehen Sie überhaupt keinen Menschen, da hören Sie auch kaum Tiere.
Und es ist richtig drückend bei uns dann. Brandenburger Wüste.
In Koschen gibt es auch kein Freibad oder einen Supermarkt, in dem es kühl ist.
Mit klimatisierten Räumen ist nur nichts mehr. Müssen wir nach Polen rüberfahren. Tankstelle, da gibt's Eis.
Sagt der Koschener Rainer Koschke. Sein Bruder betreibt die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, die den Rekordwert vor 6 Jahren gemessen hat. Diese steht auf einem Feld und misst die Temperatur in der Luft und in der Erde und auch den Niederschlag. Just als wir da zusammenstehen, fängt es an zu regnen. Grund genug für Rainer Koschke zu schauen, wie viel runtergekommen ist.
Hier ist ein Röhrchen, da ist eine Skala dran. So, und jetzt muss ich den einen Lufttrichter abnehmen. Da ist eine Kanne drin. Viel ist nicht drin.
Immerhin müsse man heute nicht gießen. Nach den Hitzeerfahrungen der letzten Jahre bereite man sich jeden Sommer auf das Schlimmste vor, sagt Bürgermeisterin Mosig.
Machen sich alle Sorgen dann, sehr große Sorgen. Aber auf dem Dorf ist es ja mit Nachbarschaft noch. Da schaut man auch ein bisschen rechts und links.
Besonders, was die älteren Dorfbewohner angeht.
Gehen sie raus, sind die Jalousien hoch, sind sie den ganzen Tag unten, na dann geht man doch mal klopfen. Ist was, kann man helfen oder so.
Der Zusammenhalt im Dorf sei sehr gut. Und auch wenn Koschen nicht die Möglichkeit hat, im Falle einer Hitzewelle einen großen klimatisierten Raum zur Verfügung zu stellen, die Bürgermeisterin hätte da eine Idee, wie das Land Brandenburg helfen könnte.
Was vielleicht eine riesengroße Unterstützung wäre, wenn es dann freie Getränke mal geben würde. Zum Beispiel pro Haushalt, man weiß ja, wie viel in jedem Haushalt wohnen Leute, werden eben 2, 3 Flaschen Trinkwasser hingestellt oder so. Falls auch mal was mit der Wasserleitung nicht in Ordnung ist, ist das besser, man hat das schon im Vorrat.
Bei der Verteilung würden die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner dann mit anpacken. Gemeinschaftlich werden die Koschener auch in diesem Sommer, wenn nötig, allen Wetterextremen trotzen. Hohen Temperaturen oder hohen Niederschlägen. Denn auch die wurden in Koschen schon gemessen.
Helena Dehler, unsere Reporterin über Hitzeschutz in einem der heißesten Orte Brandenburgs. Heute ist bundesweiter Hitzeaktionstag ins Ausland. Im weitgehend zerstörten Gazastreifen, da leiden die Menschen. Es fehlt an allem zum Leben und Überleben. Seit Tagen gibt es zudem Nachrichten von den neuen Verteilzentren für Hilfsgüter. Durch Schüsse von israelischen Soldaten sollen in der Nähe dieser Zentren zuletzt mindestens 27 Palästinenser getötet worden sein. Hierzulande engagieren sich gegen dieses Leid jetzt etwa 50 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft. In einem offenen Brief fordern sie die Bundesregierung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Einzelheiten hat Reporter Heiko Schneider.
Der Initiator des Briefs ist ein Hinterbliebener des rassistischen Anschlags von Hanau. In dem Brief, der dem HR vorliegt, fordern die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Weiteres Leid der Zivilbevölkerung müsse verhindert werden. Initiator des offenen Briefs ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 schwer verletzt überlebt und dabei seinen Bruder verloren. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Ducho, Tatort-Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Kurt Krömer und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Heiko Schneider über einen offenen Brief an die Bundesregierung, sich für die palästinensische Bevölkerung einzusetzen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Den Stanley Cup gewinnen und Eishockeymeister in Amerika werden, das ist das große Ziel von Leon Dreiseitel. Vor einem Jahr hätte es fast schon geklappt, aber im Finale unterlag der Kölner mit den Edmonton Oilers, dem Gegner aus Florida. Und die Florida Panthers sind heute erneut der Finalgegner. Heute Nacht unserer Zeit steht das erste Spiel an und die Edmonton-Fans hoffen vor allem auf den Deutschen. Das berichtet unser Sportkorrespondent Heiko Older.
Als Leon Dreiseitel Mitte April gefragt wurde, was denn da eigentlich für Edmonton Oilers in die wenige Tage später beginnenden Playoffs starten würden, konnte er dies nicht so recht beantworten. Denn zum Ende der Hauptrunde waren er und Connor McDavid, also die beiden Superstars des Teams, verletzt. Die Oilers hatten deshalb nicht gut gespielt, mitunter klar verloren und waren durchaus eine Art Wundertüte. Mittlerweile sind 6,5 Playoff-Wochen vorbei, die Oilers im Finale und Dreiseitel hat ein sehr gutes Bild von seinem Team.
Ja, ich glaube, mittlerweile haben wir es raus. Ich glaube, dass wir unser Spiel, unsere Mannschaft ein bisschen zusammengefunden haben und mittlerweile wissen, wie und was genau wir ja da draußen zu tun haben.
Und das sieht man, nachdem Edmonton in Runde 1 die beiden ersten Partien gegen Los Angeles verloren hatte und dabei durchaus wie ein Team wirkte, das auf der Suche nach eigener Form und Vertrauen in den Mitspieler ist, läuft es mittlerweile bei der Mannschaft aus der Ölmetropole wie geschmiert. Das liegt natürlich auch wieder an Dreiseitel. Er trifft. Er bereitet vor, war in den bisherigen 16 Spielen an 25 Toren beteiligt und er hat auch ganz wichtige, ganz entscheidende Szenen in der Defensive. Und deshalb ist in diesen Playoffs oft von den TV-Kommentatoren zu hören, dass Oilers-Kapitän Connor McDavid zwar mitreißend spiele, der beste Akteur auf dem Eis, aber Dreiseitel sei. Doch klar ist, um Meister zu werden, bedarf es einer Mannschaft und nicht nur Superstars wie Dreiseitel und McDavid. Und diese Oilers sind ein tief besetztes Team, bei dem auch Spieler aus der dritten oder vierten Sturmreihe wichtige Tore erzielen und auch die Verteidiger treffen. Was auch hilft, die Erlebnisse und Erkenntnisse des Vorjahres, als Dreiseitel und Co. es endlich erstmals ins Finale geschafft hatten.
Ich glaube, dass wir einfach durch den langen Playoff-Run letztes Jahr halt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben, in diesen stressvollen Situationen einfach ruhiger sind, wissen einfach genau, wie man diese Situation dann meistert.
Seit der 1:2-Niederlage vor einem Jahr gegen Florida im siebten und entscheidenden Spiel haben die Oilers alles dafür gegeben, eine erneute Chance auf den Titel zu bekommen. Nun ist es soweit. Man habe noch einen Berg zu erklimmen, sagt Dreiseitel, und dieser Berg sei der schwerste. Aber, so der Kölner entschlossen, man sei bereit.
Heiko Olderb über Leon Dreiseitel, der heute mit den Edmonton Oilers in die Finalserie um den Stanley Cup startet.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen. Die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Ich bin dein kleiner Kuschelbär von Kuschelweich und riech so fein.
Kuschelweich umhüllt dich und deine Liebsten mit weicher und frisch duftender Wäsche. Gewinne jetzt für deine Familie ein unvergessliches Abenteuer und heb ab mit dem Kuschelbärballon. Einfach Kuschelweich Weichspüler kaufen und teilnehmen auf kuschelweich.de. Übrigens gibt es Kuschelweich jetzt auch als Waschmittel. So bekommt deine Wäsche die volle Kuschelweichfrische. Weich, weicher, Kuschelweich.
Angelina Jolie zählt zu den größten Hollywood-Stars der Gegenwart, doch sie nutzt ihren Ruhm nicht nur zur Selbstdarstellung. Seit vielen Jahren engagiert sie sich als Botschafterin für humanitäre Anliegen, war UN-Sondergesandte und schreibt selbst über Menschenrechte. Heute hat sie Geburtstag, sie wird 50. Wir blicken auf ihre Filmkarriere und ihr gesellschaftliches Engagement in der Kultur kurz vor 11. Und ich habe noch den kurzen Blick aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Sonnig ist es, später dann wolkig und es kommt Regen und sogar Gewitter, denn es wird schwülwarm bei bis zu 27 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhrig.
Vorsicht bitte auf der A24 Hamburg in Richtung Berlin. Zwischen Herzsprung und Neuruppin befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung 3 Barnim. Zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Lest stockender Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. In der Gegenrichtung stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle auch hier plus 10. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storke und Briesen Stau wegen Bauarbeiten. Hier sind es 20 Minuten mehr. Unseren Verkehrsservice, den gibt es ja auch in der RBB 24 Inforadio App.
12.20 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie im Studio, Stefan Auschwitz, schönen guten Tag. Härte, das ist die Parole in Sachen Migrationspolitik der Bundesregierung. Dabei werden auch mal Gerichtsurteile nonchalant zur Seite gedrückt. Und die Bundesregierung zieht in dem Politikbereich auch weiter die Daumenschrauben an. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Die Bundesregierung hat heute außerdem ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. Gerade in einem Flächenland wie Brandenburg sei dieser Plan nicht so einfach umzusetzen, sagte der Sprecher der Vereinigung, Veri Antenne Brandenburg vom RBB.
Es kann in Berlin, in der Stadt mit S- und U-Bahn und Bussen und kurzen Wegen alles funktionieren. Das funktioniert aber noch längst nicht in Südbrandenburg, in der Prignitz oder in der Uckermark. Deshalb plädieren wir ganz eindeutig dafür, dass wir wirklich auch eigene Ideen dort umsetzen können, die bedarfsgerecht sind, die den Patienten zugutekommen, die Praxen aber nicht überfordern. Ich glaube, da muss man wirklich ganz individuell schauen, wie ist die Situation vor Ort und dann individuelle Lösungen finden.
Christian Veri, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Im Gazastreifen bleiben die Verteilungszentren für Hilfsgüter vorerst geschlossen. Als Grund dafür hat die israelische Armee Renovierungsarbeiten genannt. Ein Sprecher warnte die palästinensische Bevölkerung davor, in die Nähe der Zentren zu kommen. Die Straßen gelten als Kampfgebiet. Vor gut einer Woche hatte eine Stiftung damit begonnen, wieder Hilfsgüter im Gazastreifen zu verteilen. In den letzten Tagen waren zahlreiche Menschen rund um die Zentren von israelischen Soldaten erschossen worden. Die Armee will nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hilfen in die Hände der Terrororganisation Hamas gelangen. In der Nacht sind in den USA die neuen Zölle für Stahl und Aluminium aus der EU in Kraft getreten. Sie verdoppeln sich, wie angekündigt, von 25% auf 50%. US-Präsident Trump hat erklärt, er wolle mit der Maßnahme die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU hat angekündigt, bis Mitte des nächsten Monats mit Gegenzöllen zu antworten, sollten die Verhandlungen über die Zölle nicht schnell vorankommen. Dann würden Abgaben auf Jeans, Motorräder und Whisky aus den USA gelten. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 24 Grad, Marzahn 25, Pritzwalk 22, Spreenhagen 27 Grad. Morgen wolkig oder sonnig, erneut Schauer und kurze Gewitter bis 23 Grad. Die Zeit 12.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und es ist wieder Zeit für Geschichte. Dazu begrüßt sie Harald Asel. Wir blicken heute auf deutsche Geschichte in Tschechien und auf ein Land, das seltener in unseren Nachrichten vorkommt und doch eine reichhaltige Geschichte hat: Mauretanien. Kennen Sie den Ort Ualata im Osten des Landes? Wenn Sie diesen Ort in Google Maps eingeben, dann ist drumherum lange so gut wie nichts. Wüste eben. Aber heftige Regenfälle des letzten Jahres haben die großartigen Lehmbauten beschädigt und das trifft auch eine der ältesten Bibliotheken des Landes. Mehr darüber weiß Anne Bayer.
Mohamed Benwati blättert in einem alten Buch mit arabischen Schriftzeichen. 300 Jahre alt ist dieses Manuskript. Der Einband ist bräunlich und die Seiten wirken hauchdünn. Die handgeschriebenen Schriftzüge sind aber gut zu lesen. Der Imam ist, wie seine Vorfahren, Hüter von fast tausendjährigem Wissen. Ehrfürchtig erklärt er in seiner Landessprache Hassania, welche Schätze er in der Bibliothek von Ualata, einem kleinen Ort mitten in der Wüste Mauretaniens, verwaltet. Die Bibliothek ist sehr umfangreich und deckt verschiedene Bereiche ab. Wissen über Sprache, Koranwissenschaften, Geschichte, Rechtsprechung und sogar Astronomie. Alle Wissenschaften sind hier vertreten. Über 200 Manuskripte umfasst der Familienbesitz, von denen das älteste aus dem 14. Jahrhundert stammt. Denn Ualata war lange Zeit ein wichtiger Ort für Karawanen auf dem Weg durch die Sahara. Gegründet zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert, wurde er zu einem wichtigen Zentrum der Gelehrsamkeit in der islamischen Kultur. Jetzt versucht Mohamed Benwati, diese Bücher in seiner Bibliothek vor dem Zerfall zu bewahren. Diese Werke wurden über einen langen Zeitraum hinweg vernachlässigt. Vor allem dann, als mein Vater und mehrere Bewohner die Stadt aufgrund der prekären Lebensbedingungen verlassen haben und auf der Suche nach einer besseren Zukunft ausgewandert sind. Die Manuskripte waren mehrere Jahre lang unbeaufsichtigt und viele von ihnen verschwanden schließlich oder verfielen. Ein Problem, das den ganzen Ort betrifft. Ualata leidet seit Jahrzehnten unter der Abwanderung seiner Bewohner und Bewohnerinnen auf der Suche nach wirtschaftlichen Perspektiven. Viele Häuser sind zu Ruinen geworden, so Sidi Mohamed Lemin Sidia, Vertreter der Nationalen Stiftung für die Erhaltung der Altstadt in Ualata. Es ist eine alte, es ist eine wunderschöne und es ist eine außergewöhnliche Stadt. Aber es wäre nötig, dass die Bevölkerung von Ualata wirklich nach Ualata zurückkehrt, um ihre Häuser wieder aufzubauen und sie instand zu setzen, damit sie in einem guten Zustand bleiben. Zum einen versandet die Stadt immer mehr und die zunehmende Wüstenbildung ist ein großes Problem. Aber auch die heftigen Regenfälle im letzten Jahr haben zum Beispiel das Haus von der Einwohnerin Kadi einstürzen lassen, da sie den Lehm aus den Mauern gespült haben. Sie weiß nicht, wie sie es ohne Hilfe wieder aufbauen soll. Viele, viele haben Ualata verlassen und die Häuser sind eingestürzt, alle. Wenn du dort oben bei der Stadt vorbeigehst, siehst du die eingestürzten Häuser. Die Leute sind alle in die Hauptstadt Nouakchott gegangen. In den entvölkerten Straßen der Stadt zeugen rötlich-braune Steinhaufen und eingestürzte Mauern von der Verwüstung der letzten, besonders heftigen Regenzeit. Auch ein Teil des Daches des kleinen Raums der Bibliothek wurde schon einmal vom Regen zerstört. Das war vor 8 Jahren. Manche Bücher haben damals Wasserflecken abbekommen, aber Imam Mohamed Benwati ist fest entschlossen, seine Bücher und seine Bibliothek zu retten. Sie repräsentiert meiner Meinung nach Mauretanien in seiner Gesamtheit, ohne Unterschied, da sie eine der ältesten Bibliotheken der Region ist. Durch ihn und seine Bücher wird die Chronik dieses historischen Ortes weitergeschrieben und damit auch ein Stück weit die Geschichte Mauretaniens.
Anne Bayer über die Bibliothek von Ualata im Osten Mauretaniens. Es wird schwer werden, von dort etwas per Fernleihe zu bestellen. Nach Tschechien. Dort ist die Geschichte der deutschen Besatzungszeit und der anschließenden Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung noch immer ein heißes Thema. 80 Jahre nach Kriegsende hat nun die tschechische Regierung beschlossen, sich um die verfallenden Friedhöfe mit deutschen Gräbern zu kümmern. Die Zivilgesellschaft ist da schon in Vorleistung gegangen, wie unsere Korrespondentin Marianne Allweis erfuhr.
Wenn Ulf Brossmann in seine Heimat fährt, dann führt ihn sein erster Weg immer auf den Friedhof. In Mankowice, ganz im Osten von Tschechien, dem früher deutsch geprägten Mankendorf, liegen viele seiner Vorfahren begraben.
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war 1990, da war er also vollkommen ungepflegt.
Als dreijähriges Kind wird Brossmann vertrieben. Er ist einer von rund 3 Millionen Sudetendeutschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten die Tschechoslowakei verlassen müssen. Er landet in einem Lager, später in Bayern. Heute ist er als Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen auch für die Gräber zuständig. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs reist er regelmäßig nach Tschechien.
Wir Mankendörfer sind dann öfter rübergefahren mit Bussen und haben dann versucht, über die Gemeinde, über die Bürgermeister eingreifen zu können. Und der Friedhof ist in einem sehr, sehr guten Zustand heute. Und die Tschechen sind also voll hinter dieser Leistung.
Inzwischen gibt es viele grenzüberschreitende Initiativen wie diese, oft unterstützt vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds. Doch noch immer ist ein Großteil der deutschen Gräber in sehr schlechtem Zustand. Es sind wohl Hunderttausende in weiten Teilen von Tschechien. Die Prager Regierung will das nun ändern. Es sei unwürdig, diese Orte verfallen zu lassen, findet die Menschenrechtsbeauftragte Klara Šimáčková-Laurenčíková. Ich stamme selbst aus dem Sudetengebiet. Ich komme aus Nordböhmen, aus Most. Die Pflege dieser wichtigen Gedenkstätten trägt dazu bei, dass wir in guter Nachbarschaft leben können, dass wir unsere Geschichte und unsere Vorfahren kennenlernen und dass wir einige Orte mit traumatischen Erinnerungen vielleicht auch rehabilitieren können. Die tschechische Regierung legt ein eigenes Förderprogramm für den Erhalt alter deutscher Gräber auf. Sie stellt kommendes Jahr rund 400.000 Euro bereit, in den Jahren danach doppelt so viel. Auch EU-Gelder sind angefragt. Denn klar ist auch, es handelt sich eher um eine symbolische Geste. Alle Gräber werden ohnehin nicht zu retten sein. Vielerorts sollen eher Denkmäler errichtet werden. Außerdem ist klar, der Schritt kommt spät. Ich bin davon überzeugt, dass die Pflege der deutschen Gräber sehr wichtig ist, nicht nur für die Überlebenden und die Verstorbenen, sondern auch für uns, die Nachkriegsgeneration, egal welcher Nationalität. Sagt Leo Steiner vom zuständigen Ministerium für Regionalentwicklung. 1992 garantiert Tschechien im Vertrag über gute Nachbarschaft mit Deutschland eigentlich den Erhalt der Gräber. Lange Zeit passiert allerdings wenig. Vor 10 Jahren fordert die in Tschechien verbliebene deutsche Minderheit dann ein, dass sich der Staat engagiert. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, später die deutschen Gräber in einem Forschungsprojekt erfasst. Vor 2 Jahren bezieht Tschechien die sudetendeutsche Seite offiziell ein. Danach geht es sehr schnell. Für Martin Zingel, den obersten Vertreter der deutschen Minderheit in Tschechien, ist mit dem Bekenntnis der Regierung ein großes Ziel erreicht.
Wir haben ja von Beginn an gesagt, dass wir diese Gräber nicht nur als Steine empfinden, sondern als Erinnerungsorte. Man konnte früher auch das alles machen, aber dass es nie zu spät ist, weil es ist nie zu spät, sich zu erinnern.
Friedhöfe als Erinnerungsorte für eine schwierige, aber gemeinsame Geschichte der unterschiedlichen Volksgruppen in Tschechien. Zum Schluss darf ich schon mal auf die nächste Woche schauen. Dann starten ja die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit dem Thema Grand Tour. Wer es sich leisten konnte, der reist im 18. und 19. Jahrhundert durch Europa meist nach Italien. Die klassische Bildungsreise lange vor Neckermann und Co., vor Studiosus und Caravane. Auf diese Weise kamen Ideen und Techniken, auch künstlerische Trends, quer durch Europa. Das werden die Konzerte versuchen, ohrenfällig zu machen. Und was dahinter an Kulturgeschichte steckt, das möchte ich mit der Chefdramaturgin Anna-Maria Pammer besprechen. Nächste Woche. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Vielen Dank fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die Kosten steigen, die Löhne inzwischen auch. Der gesetzliche Mindestlohn ist seit 2022 allerdings nur um magere 82 Cent je Stunde geklettert. Im Juni will die Mindestlohnkommission ihre Beratungen beginnen. Am Ende könnte zum Jahreswechsel ein deutlich größerer Mindestlohnsprung auf 15 Euro stehen, wenn es nach dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung geht. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
Von 12 Euro in zwei Stufen auf lediglich 12,82 Euro stieg der Mindestlohn zwischen 2022 und 2025. Die allgemeine Tariflohnentwicklung und die Inflation zogen deutlich vorbei. Nach Pfingsten kommt die unabhängige Mindestlohnkommission zusammen, um einen neuen Vorschlag vorzulegen. Weil der auch die starke Tariflohnentwicklung der vergangenen Jahre und die gewachsenen Durchschnittseinkommen berücksichtigt, könnte ein größerer Mindestlohnsprung auf um die 15 Euro je Stunde bevorstehen. Stefan Körzel ist für den Deutschen Gewerkschaftsbund DGB in der Mindestlohnkommission und tritt Warnungen aus dem Arbeitgeberlager entgegen. Ein höherer Mindestlohn könnte Jobs kosten.
Wie der Mindestlohn insgesamt nicht schädlich war für die Beschäftigung, sondern gerade dort in dem Bereich, wo sehr viele Menschen zu Mindestlohnbedingungen arbeiten, werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Es ist auch festzustellen, dass ein Kipppunkt, wenn der Mindestlohn wirklich beschäftigungsgefährdend ist, erst bei 17,80 Euro liegt.
In der Logistik, beim Einzelhandel, bei Hotels und Gaststätten ist der Anteil Mindestlohnbeschäftigte besonders hoch. Diese Unternehmen werden ab Januar mehr zahlen müssen, wenn der Mindestlohn steigt. Friseurmeister Dirk Reisacher hat einen großen Salon mit insgesamt 17 Beschäftigten. Der Mindestlohn betrifft ihn nicht direkt, allerdings drücke ein steigender Mindestlohn die gesamte Lohnskala nach oben, beobachtet er.
Weil der Mindestlohn ist ja die ungelernte Kraft, also müssen wir durch das Lohnabstandsgebot auch unseren qualifizierten und langjährigen Mitarbeitern entsprechende Lohnerhöhungen dann anbieten. Das ist für uns schwierig, diese hohen Sprünge zu vollziehen, weil wir müssen das ja über unsere Preiskalkulation dann weitergeben.
Auch die Taxibranche warnt vor der nächsten Preisrunde durch steigende Mindestlöhne. Michael Oppermann, Geschäftsführer beim Taxibundesverband.
Zwei Drittel der Kosten eines Taxi- oder Mietwagenunternehmens sind Personalkosten. Das heißt, wenn das um 15-20% steigt, dann steigen auch die Kosten insgesamt ganz massiv an. Insofern betrifft das die Branche sehr direkt. Es ist ein politischer Wille, diesen Mindestlohn so hoch zu machen. Und dann muss man uns als Gewerbe auch die Rahmenbedingungen geben, dass wir das auch erwirtschaften können, dass wir die Fahrerinnen und Fahrer so bezahlen können.
Bis zum 30. Juni muss die Mindestlohnkommission eine Entscheidung treffen.
Der neue Mindestlohn gilt dann ab Januar, Wirtschaftsreporter Johannes Frevel berichtete.
Werbung. Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg ist dreuen. Viele Wolken und kräftige Schauer und auch Gewitter, denn es wird schwül warm heute Nachmittag, bis zu 27 Grad. Im Moment haben wir schon fast erreicht. In Spreenhagen ist es schon soweit, in Berlin-Marzahn noch nicht ganz 25 Grad, in Pritzwalk 22 Grad. Schauen wir noch auf morgen. Da gibt's den üblichen Mix Sonne, Wolken und wieder Schauer und kurze Gewitter bei ungefähr 23 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und wir legen los mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf liegt ein Reifen auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Parnim. Zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest stocken der Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. In der Gegenrichtung stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle. Auch hier sind es 10 Minuten mehr für Sie. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es wird 12.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie weiter im Studio, Stefan Auschwart, guten Tag. Zeichnet sich da ein Trend ab? Alle Macht im Kabinett, am Parlament vorbei, von Gerichten unbeeindruckt? In der Migrationspolitik jedenfalls plant die Regierung weitere Verschärfungen. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Bundesregierung hat außerdem ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Pädagogen an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viele unbezahlte Überstunden. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandsprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, damit am Abend 3 Weltkriegsbomben entschärft werden können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes gehen zur Stunde von Haus zu Haus und überprüfen, ob wirklich alle Wohnungen leer sind. Aus Köln, Michelle Mink.
Der erste Klingelrundgang ist jetzt etwa zur Hälfte abgeschlossen und dauert damit relativ lange. Das liegt wohl zum Teil an den vielen Krankentransporten, die die Menschen aus dem Evakuierungsgebiet bringen, die sich selbst nicht fortbewegen können. Das sind vor allem alte oder gehbehinderte Menschen und auch die Bewohnenden der Seniorenheime und des Eduardus-Krankenhaus. Ansonsten läuft die Evakuierung reibungslos. In Köln Köln-Deutz waren die Straßen kurz nach 8 schon verwaist. Viele Anwohner hatte das Ordnungsamt dort nicht mehr angetroffen.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 24, Marzahn 25, Pritzwalk 22, Spreenhagen bereits 27 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig mit Schauern und Gewittern bis 23 Grad. Die Zeit 12.04 44.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Aufrath, guten Tag. Die schwarz-rote Bundesregierung macht weiter Tempo in Sachen Migration. Heute hat sie weitere Verschärfungen beschlossen. Für schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen will sie künftig selber bestimmen können, welche Staaten als sogenannte sichere Herkunftsländer gelten. Bislang ist dafür die Zustimmung der Bundesländer nötig. Was der Gesetzentwurf vorsieht, das weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Es geht um eine geplante Reform von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Das ginge, wenn Menschen dort weder Verfolgung noch Gewalt drohen. Betroffene müssten das in Einzelfällen dann erst nachweisen. Außerdem soll mit dem Gesetzentwurf die Pflichtverteidigung durch einen Anwalt für Menschen, bei denen Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam angeordnet wurde, wieder abgeschafft werden. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Und wenn der Bundestag zustimmt, kann die Bundesregierung künftig selber festlegen, was sichere Herkunftsländer sind. Damit können Menschen aus diesen Ländern leichter abgeschoben werden. Es berichtete Bianca Schwarz. Es ist ein beeindruckendes Tempo, mit dem die Regierung Trump derzeit den US-amerikanischen Wissenschaftsbetrieb aufmischt. Forschungsbereiche wie Klima oder Gender werden grundsätzlich in Frage gestellt. Elite-Unis wie Harvard werden massiv die Gelder gestrichen. Ausländische Studierende und Forschende müssen um ihre Visa bangen. Darum geht es auch im Brennpunkt USA, bedrohte Wissenschaft, einer Podiumsdiskussion heute Abend an der FU Berlin, die eine Veranstaltungsreihe über die massiven Umbrüche in den USA einleitet. Veranstalter ist das Berliner Exzellenzcluster Scripps, das erforscht, warum Demokratien weltweit unter Druck geraten sind. Professor Matthias Kumm ist Teil von Scripps. Er ist deutsch-amerikanischer Rechtswissenschaftler, forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ich habe ihn gefragt, inwiefern er denn persönlich von Trumps Wissenschaftspolitik betroffen ist.
Das wird sich zum Teil noch zeigen. Also im Moment hoffe ich nicht so sehr. Es gibt auf jeden Fall Konsequenzen für die Studenten, die dort anwesend sein werden. Also Studenten, ob NYUs Zusammensetzung dieses Jahr so international sein wird, wie sie üblicherweise ist. Das ist im Moment noch eine offene Frage wegen der komplizierten Visumslage. Aber ansonsten ist es bis jetzt, gibt es noch keine unmittelbar persönlich wirkenden Konsequenzen. Jüngere Kollegen machen sich Sorgen, dass es vielleicht irgendwann mal der Fall sein könnte, dass man prüfen wird, was sie denn genau lehren und welche Materialien sie zu lesen geben und so weiter. Da gibt es schon erste Anhaltspunkte dafür, dass es da eine Selbstzensur oder jedenfalls Sorgen gibt von Leuten, die befürchten, ihre Karriere wird sich nicht umstandslos fortsetzen.
Könnte man zusammenfassen unter Klima der Angst. Es gibt ja massive Eingriffe der Trump-Administration in die Autonomie der Universitäten, also kurzum in die Wissenschaftsfreiheit. Was bedeutet das eigentlich für den traditionell so starken Forschungsstandort USA?
Ja, das ist auch noch eine offene Frage. Das hängt davon ab, wie erfolgreich die Regierung mit ihrem Programm sein wird. Da gibt es bis jetzt zwei Art von Gegenstrategien oder zwei Arten Weisen der Universitäten, damit umzugehen, von dem die eine Universität, die da in den Nachrichten war, ist die Columbia-Universität. Die hat im Wesentlichen eine Verhandlungsstrategie verfolgt und sich auf alles eingelassen.
Da gibt es dann erhebliche Eingriffe und erhebliche Nachteile. Und ob es Vorteile gibt für Columbia, das wird sich noch zeigen. Und auf der anderen Seite gibt es die Gegenstrategie, die von Harvard verfolgt wird. Sie versuchen, die Maßnahmen allesamt zu bekämpfen vor Gerichten. Ich glaube, sie werden damit weitgehend auch Recht bekommen. Das wird erhebliche finanzielle Konsequenzen für Harvard haben, aber mit ihrem Stiftungskapital wird es andererseits auch kein Problem sein, das auszugleichen. So dass es durchaus denkbar ist, dass manche Institutionen dadurch sozusagen gestärkt mit neuem Rückgrat und ohne wesentliche Beeinträchtigung, außer finanziellen Beeinträchtigungen, aus diesem Kampf herausgehen werden. Es ist also eine offene Frage, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird.
Was ist denn eigentlich gefährlicher für das Wissenschaftssystem der USA? Das, was die politischen Maßnahmen, also Geldhahn zumachen und ausländische Forschende ausladen, direkt anrichten, oder das Klima der Angst, also die Schere im Kopf?
Das wirkt natürlich beides zusammen. Wie sich das auswirken wird mittelfristig, ich glaube, auch das lässt sich im Moment einfach noch nicht richtig sagen. Es gibt im Moment eine Tendenz, das Rückgrat zu stärken, den Widerstand zu stärken, eben die Schere im Kopf nicht wirksam werden zu lassen. Das ist die eine Seite. Es gibt also Widerstand dagegen, also sozusagen eine Selbstreflexion über die Gefahr genau dieser Prozesse. Aber das wird auch davon abhängen, welche Institution es und wie die Führung dieser Institution auf die Situation reagiert. Deswegen, das sind genau die richtigen Fragen und das sind spannende Fragen, aber wie sich das genau auswirkt und auswirken wird, ist im Moment noch eine genuin offene Frage.
Jetzt gucken wir uns das von Deutschland aus mit so einer Mischung aus Faszination und Kopfschütteln an, was da in den USA passiert. Aber mal in den eigenen Spiegel geguckt, wie sicher ist denn eigentlich unsere Wissenschaftsfreiheit hier? Ist das undenkbar, dass sowas auch hier passiert? Wir erleben ja gerade, dass die Bundesregierung, sagen wir mal, nonchalant mit Gerichtsurteilen umgeht.
Also in die Forschungslandschaft in der Bundesrepublik, die hat im Verhältnis zu der USA Stärken und Schwächen, auch im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit. Wenn es eine Regierung geben würde hier, die eine gleiche Ausrichtung hätte wie die Trump-Administration, dann sind im Kern ihre Einflussmöglichkeiten auf Universitäten unvergleichlich größer, als es in den USA der Fall ist. Das hat was zu tun, nicht nur, aber jedenfalls auch und überwiegend mit der ganz verschiedenartigen Finanzierung. Also eine amerikanische Universität, die kriegt Geld von ihren Studenten, die zahlen in der Regel Studiengebühren. Sie sind typischerweise, jedenfalls die Top-Universitäten, gut ausgestattet mit einem hohen Stiftungskapital. Also wenn wir Harvard nehmen, bei Harvard werden alle öffentlichen Gelder gekürzt. Die kriegen nichts mehr. Das ist die Politik der Administration. Ob sie damit durchkommen, werden wir sehen. Aber das ist die Politik. Und wenn sie erfolgreich sein sollte, hieße das, dass Harvard von ihren 6 Milliarden Budget jedes Jahr 600 Millionen verlieren. Das sind 10%. Die deutschen Universitäten sind zu 100% von deutschen Steuergeldern finanziert. Sie sind also in einer viel labileren Position.
Sagt Matthias Kumm, deutsch-amerikanischer Rechtswissenschaftler. Er ist Teil des Exzellenzclusters Scripps und dessen neue Veranstaltungsreihe Brennpunkt USA startet heute Abend ab 18.15 Uhr im Henry Ford Bau der Freien Universität Berlin.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Angelina Jolie ist eine der schillerndsten Hollywood-Persönlichkeiten der letzten 30 Jahre. Sie hat 2 Oscars gewonnen, zählt zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt, bildete mit Brad Pitt jahrelang das Traumpaar von Hollywood und engagiert sich seit Jahren für Menschenrechte. Heute wird Angelina Jolie 50. Unser Korrespondent in Los Angeles, Andreas Hein, mit einem Porträt.
Im Nobelwohngebiet Los Feliz am Fuße der Hollywood Hills hängen Zitronen und Orangen an vielen Bäumchen in den Vorgärten. Großzügige Villen wechseln sich ab mit kleineren Häuschen im mediterranen Stil. Und dann ist da eine dieser Straßen, deren Zugänge mit großen weißen Toren abgeriegelt sind. Dahinter liegt der Rückzugsort von Angelina Jolie und ihren 6 Kindern. Ein über 100 Jahre altes Anwesen, Typ italienisches Herrenhaus.
Meine Kinder, besonders Shiloh, möchten ungestört sein und nicht fotografiert werden oder irgendwas. Sie alle wollen gern privat sein.
Über die vergangenen 8 Jahre zog sich der Scheidungszoff mit Brad Pitt hin, dem Vater der 3 leiblichen und 3 adoptierten Kinder. Erst seit ein paar Monaten sind nun auch die letzten Streitereien über Besitz, Geschäft und Sorgerecht abschließend geregelt.
Angelina Jolie hat diese Phase einmal beschrieben als schmerzvollen Heilungsprozess ihrer Familie. Am Anfang ihrer Karriere war sie häufig als Gast in Talkshows. Die Zeiten sind vorbei. Wenn Angelina Jolie öffentlich etwas sagt, dann geht es meistens um ihre Arbeit als Schauspielerin, Produzentin oder Autorin. Oder auch darum, ihre Prominenz dafür zu nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die in der Welt schieflaufen. Ihr Erfolg hat sie nicht größenwahnsinnig, sondern eher demütig gemacht.
Ich hatte das Glück, viel zu reisen, schon in jungen Jahren, und Menschen außerhalb meiner Bubble zu treffen. Da habe ich verstanden, was für einen klitzekleinen Platz ich in dieser riesigen Welt habe. Es geht nicht darum, dass ich eine besonders gute Person wäre. Es geht um diese Welt, um die wunderbaren Menschen, von denen ich lernen durfte. Ich schätze mich glücklich, diese Chance gehabt zu haben.
Als jahrelange Botschafterin der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen war sie dort, wo Menschen ihrer Rechte beraubt werden, wo Familien hungern. Und sie hat auch nicht versteckt, dass sie eine Art Hassliebe für die Arbeit der Vereinten Nationen empfindet. Respekt für die, die ihr eigenes Leben riskieren, um anderen zu helfen, und Verachtung dafür, wie wenig Regierungen leisten, um die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu bekämpfen. Als sie vor ein paar Wochen beim Filmfestival in Santa Barbara gefragt wurde, wie es denn gelingen könne, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, reagierte Angelina Jolie fast verzweifelt.
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Im Moment wissen wir doch alle nicht, was zu tun ist und wie genug getan werden kann. Ich bin sehr besorgt über das, was in der Welt passiert.
Nach allem, was man über Angelina Jolie weiß, dürfte sie übrigens überhaupt kein Problem damit haben, jetzt 50 zu werden. Auch weil ihre Mutter relativ früh starb, fühle sich für Angelina Jolie jedes Jahr älter eher wie ein Gewinn an und nicht wie etwas Trauriges, sagte sie in einem Interview. Sie schaut ganz offensichtlich nicht so sehr auf sich selbst, sondern vielmehr darauf, dass ihr möglichst viel Wertvolles gelingt.
Das Lustige ist, ich schaue mir niemals meine eigenen Filme an. Ich liebe es, sie zu machen, aber schaue mich nicht selbst an.
Dafür schauen dann Millionen Menschen auf der ganzen Welt umso lieber hin, wenn Angelina Jolie auch und erst recht mit 50 auf der Leinwand zu sehen ist. Demnächst in einem Drama über die Schattenseiten der Modewelt.
Und Angelina Jolie, sie wird heute 50.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jeffy Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Nach 4 Stunden im Studio wartet man auf die Ankunft des Nachfolgers wie auf den Messias. Hallo Michael Castrinsius.
Hallo Stefan.
Gerade noch waren Donald Trump und Elon Musk ziemlich beste Freunde. Da hatten sich zwei gefunden, aber das ist offenbar schon wieder passé. Was ist da los?
Naja, unter Freunden kann man sich ja auch mal die Meinung sagen, aber ein Projekt des anderen als widerliche Abscheulichkeit und als unverschämt abzustempeln, das ist schon krass. So aber genau hat Musk Trumps Gesetz der Steuergeschenke bezeichnet, das Trump selber doch offiziell Big Beautiful Bill nennt.
Also da passt mittlerweile mehr als das berühmte Blatt Papier zwischen die beiden, zwischen Donald Trump und Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, der gerne zu Drogen greift, wie wir erfahren haben. Naja.
Bei Geld Freundschaft halt auf.
Also, spannende Gemengelage gleich bei Michael Castrizius und mehr zu dem Thema dann in 10 Minuten bei ihm. Das hört er von unserem Washington-Korrespondenten. Ich sage Tschüss für heute und Birgit Röhricht hat noch den Service.
Tschüss. Oh Gott, das ist zu schwer. Hallo. Mach's gut, Stefan.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Lee ist stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten mehr sind es dort für Sie. In der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Füben an einer Baustelle. Auch hier plus 10. A12 Berlin Richtung Frankfurt Oder zwischen Stork und Briesen Stau wegen Bauarbeiten. 10 Minuten plus. A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Herzsprung und Neuruppin stockender Verkehr nach einem Unfall. 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen momentan Geduld. Stadtring Richtung Wedding ab Detmoldauer Straße, Friedrichshain und Stralau rund um die Elsenbrücke und in Neukölln auf der Hermannstraße stadteinwärts.
Es ist 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Wir leben in unsicheren Zeiten, aber immer mehr Länder werden angeblich sicher. Das will die Bundesregierung im Alleingang festlegen, nicht mehr mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Hintergrund ist ihre Migrationspolitik. Die Nachrichten dazu mit Birgit Röhricht.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Das Meldesystem RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp